Ursprünglich wollte Blizzard Undermine zusammen mit den Goblins als spielbare Rasse in das ursprüngliche World of Warcraft aufnehmen, was Jonathan Stales als Bastlerstadt und verrückt beschrieb. Man beachte, dass Undermine bereits in den frühen World of Warcraft Beta nicht als Stadt auf einer Insel, sondern als Kontinent südöstlich von Kalimdor konzipiert war.
Ja, passend zu unserem Thema heute, Goblins.
Ja. Mir ging es vor allem auch um die Position. Ich hatte das
Ja.
noch irgendwie mal im Hinterkopf, dass irgendwo mal genannt worden ist, wo könnte Undermine mal sein. Und
Danach
jetzt kriegen
glaubst
wir ein Add-on, was genau dort ist.
vor allem, es gab noch mal ein Interview, ne, weiß ich nicht, ob es ein Interview war oder ob es auf der BlizzCon mal erzählt wurde, mit Kesan, ne? Wo dann Cataclysm gekommen ist mit Kesan, da haben sie gesagt, ja, Undermine gibt ist. Nein, Kesan ist zwar drüber, aber Undermine hat sich also Richtung Kalimdor südlich weggebaut. Und deswegen war der Vulkanausbruch für Undermine jetzt nicht so schlimm, sondern Undermine kann weiter existieren. Aber genau in die Richtung haben die sich halt gebuddelt. Also genau in die Richtung. Ja. Ist halt nur die Frage, warum sind die mit den Neruber nicht zusammen?
Genau, so,
Ja.
und jetzt mehrere, also vielleicht sollten wir ganz kurz alle Leute abholen, weil Undermine, ich weiß nicht, wie bekannt das ist. Ich glaube gar nicht so bekannt, aber wahrscheinlich natürlich alle Hörer von diesem Podcast, die sind wahrscheinlich wieder top informiert, aber trotzdem wäre es, glaube ich, sinnvoll,
Höchstwahrscheinlich.
wenn wir ein paar Worte dazu sagen. Und zwar die Goblins als Volk, die waren ursprünglich mal Sklaven der Zandalari-Trolle. Und die haben etwas abgebaut, das heißt Kaljamit. Das ist ein besonderes Mineral. Es könnte das gleiche wie Azerit sein, da sind wir uns auch nicht sicher, aber könnte sein. Und genau, und dabei ist es passiert, dass die Goblins auf lange Sicht intelligent wurden in diesen Minen und sich aus der Sklaverei durch eine Rebellion befreien konnten. Ist jetzt die super Kurzfassung. Und nachdem die Trolle dann vertrieben waren, waren die Goblins ja quasi frei von der Sklaverei, aber dieses Kaljamit hat sie nicht nur intelligenter gemacht, sondern auch verschiedene andere Charakterzüge in den Goblins verstärkt. Unter anderem ihre Verschlagenheit, ihre Hinterhältigkeit und solche Dinge. Und das führte dazu, dass die Goblins auch gegeneinander losgegangen sind. Aber weil sie intelligent waren und bestimmte Charaktereigenschaften hatten, war das kein blutiger Krieg, sondern sie haben sich dazu entschieden, diesen Krieg auf wirtschaftlicher Ebene zu führen. Und dann haben sich verschiedene Kartelle gebildet. Die kennt ihr auch alle: Druckwasser, Kartell,
Bilgewasser,
Bilgewasser,
ja, also
genau.
eine Menge.
Genau, Venture und Co. und so weiter. Das sind diese Kartelle, da kommen die her. Und die führen gegeneinander einen Wirtschaftskrieg. Bis heute. Aber es gibt auch aus dieser Zeit oder seitdem eine neutrale Hauptstadt aller Goblins. Zumindest habe ich es immer so verstanden. Und das ist
Ja.
Undermine. Und das ist quasi so eine Art Mekka für die Goblins, wo sie alle hinkommen und miteinander Handel treiben, miteinander Ideen konzipieren
Ja.
und ingenieurtechnisch neue Höhenflüge, ja,
Man muss sogar sagen,
vollbringen.
also laut den letzten Informationen, die wir haben, die sind aus einem, ich weiß nicht wo, weil ich habe erst vor 2 Monaten ein komplettes Video über Undermine gemacht, was es ist und wie und was und wo und wie die Linien sind. Dass Undermine, der König dort, der übrigens von Gallywix betrogen wurde, der hatte eine Tochter, die ist jetzt eigentlich die eigentliche Herrscherin und so weiter, wissen wir aber nicht, wo die ist. Und die haben schon so eine Art Direktive über die gesamten Kartelle. Also wie Maurice schon gesagt hat, die Kartelle führen nebeneinander, aber da ist halt so Frieden. Aber Undermine hat auch so eine Art wie die EU. Sie gibt so vor, ey, wir müssen aber jetzt in die und die und die Richtung. Und dann richten sich diese Kartelle schon irgendwo danach, damit man halt eben gemeinsam vorwärts kommt, auch wenn man halt sich untereinander ein bisschen wegboxt. Also es ist schon sehr interessant, was die
Genau.
alles haben.
Der Anführer von Undermine ist der sogenannte Handelsprinz. Also wenn ihr mit Goblins zu tun habt, dann wird auch immer mal wieder erwähnt und referenziert, ohne dass genau gesagt wird, wer das eigentlich ist oder ähnliches. Da heißt
Ja,
es
wir
immer nur, ja,
mehrere.
der Handelsprinz oder die Handelsprinzen.
Genau, wir mehrere
Genau.
gerade eben. Also es sind, ich glaube, 3 Stück sind bekannt, dass sie noch leben, so wie ich rausgefunden habe. Einer ist halt nicht bekannt und der letzte, der gestorben ist, ist halt von Gallywix tatsächlich. Das erquesten wir sogar bei der Flucht. Da, ja, so kommt Gallywix ja überhaupt an seinen Posten. Und derjenige, der da halt getötet wurde, hat aber eine Tochter. Und das wird ganz interessant. Übrigens, jetzt ist auch, nicht Gellivik, sondern, wie heißt der nochmal, den du unter dir da gerade hast? Oh.
Du meinst der Anführer von den Goblins auf Hordenseite?
Ja,
das ist Gaslow aktuell.
Gaslow, genau, die vertausche ich immer. Genau, und Gaslow ist tatsächlich jetzt der Handelsprinz. Also er ist jetzt ein Handelsprinz geworden. In BFA, glaube ich, oder so, gibt es eine Quest. Da wird es beschrieben, dass er jetzt Handelsprinz ist.
Ja, das ist sehr passend.
Genau.
Also Gaslow ist ja ein Community-Liebling tatsächlich so ein bisschen.
Völlig.
Den kennen die Spieler, glaube ich, aktiv seit Warlords of Draenor. Also für diejenigen, die jetzt sich fragen, hey, Moment mal, Warlords of Draenor, Gaslow. Ja, aber ich glaube, da ist er sehr prominent in Erscheinung getreten, er der Architekt war, wo du immer hingehen musstest, wenn du die Garnison aufgebaut hast.
Ja, ist halt diesen verrückten Satz von Khadgar auch, ne? Wenn Khadgar das Portal aufmacht im Frostfeuergrad und dann man die Sachen rüberholt und dann sagt er noch zu Thrall, ihr wollt dem kleinen Goblin da die Garnison anvertrauen? Und dann sagt Thrall so, ja, Mann, der hat Orgrimmar gebaut, überleg dir das mal. Und dann sagt Khadgar, Orgrimmar haben wir doch im letzten Erweiterung irgendwie gestürmt und platt gemacht, oder nicht? So, ah ja, da war ja was. Also ist schon cool, ja. Gellivik ist schon, Gaslow ist schon cool. Ja, aber genau, in Warcraft 3 kommt der das erste Mal tatsächlich sogar schon vor. Also der ist sehr alt. Aber das Interessante ist, die Tochter eben, von dem, der getötet wurde, ist im gleichen Alter wie Gaslow. Ist immer dieses Typische, ne? Also es könnte ein cooles Kompagnon gespannt werden, gerade so Handelsprinz, Handelsprinzessin und so. Könnte relativ cool werden, denke ich.
Ja, man könnte auch daraus eine coole Story bauen. Also ich will jetzt nicht sagen, die müssen unbedingt ein Liebespaar werden.
Nein.
Aber ich glaube, es wäre schon, was richtig witzig wäre und auch zu den Goblins passen würde, ist, Gaslow will mit ihr zusammenkommen, aber sie lehnt ihn ab. Da hast du so ein paar Quests oder so, wo du irgendwie einen Ring besorgen musst und so weiter. Dann stellt sie fest, dass es eine Fälschung ist und serviert ihn ab oder so.
Genau so
das wird perfekt zu den Goblins
passen. Auch so A-Team-mäßig oder so, das passt einfach super bei den Goblins. Wir haben ja eine coole Kurzgeschichte. Ich glaube, es war in Before the Storm, wo ein Gnom und ein Goblin, ne? Der Goblin, der eben Gellivik unterstützen sollte bei dem Bau von den Azerit-Waffen oder so. Das war eine echt coole Nebenstory, die hat super viel Spaß gemacht zu lesen. Also, ja, da sehe ich schon einiges, oder da könnte einiges kommen. Aber warum kommen wir überhaupt auf den Gedanken? Nun ja, im zweiten Alphabet, wir konnten uns das jetzt noch ein bisschen genauer auch gestern Abend anschauen, ist in den singenden Tiefen, ich kann mir jetzt immer noch nicht auf Deutsch merken, in the Rinning Deeps, also die zweite Zone, da ist das gesamte Schmiedesystem der Irdanen. Sprich, daher nehmen die ihre Power. Wir wissen, dass die Irdanen ihre Macht durch die Hitze nehmen. Die brauchen die Hitze und damit überleben die. Und dort im Süden sind auf einmal Goblins. Wir wissen aber, dass von oben keine Goblins gekommen sind. Also sie erkennen keine Lebenden. Also wir sind die ersten Ausländer, sagen sie uns die ganze Zeit. Wenn wir oben in die erste Zone reinkommen, sprechen die immer wieder mit uns und sagen so, hey Ausländer, hi, hi. Da haben wir schon gar nicht mehr gesehen und habt auch noch Fleisch und Blut, Himmel, Herrgott. Und sie tauschen sich generell nicht die Oberirdischen mit den Unterirdischen aus. Die unterirdischen Irden sind zwar ganz wichtig für die Oberen und auch andersrum, aber sie tauschen sich untereinander nicht aus. Das ist so eine Art Verbannung gegenseitig. Und auf einmal sind da jetzt unten Goblins. Haben sich auch stark ausgebaut, sind auch freundlich, das konnte ich gestern mir noch angucken, gehören zu der Fraktion tatsächlich, die wir da unten auch haben, also zu der Ruhmstufenfraktion, haben auch zum Schluss ein paar Quests, wenn ich das richtig sehe. Und was noch richtig interessant ist, Blizzard hat schon wieder einen Fehler gemacht. Und zwar den gleichen wie in Dragonflight. Anscheinend. Wir haben auf der World Map, ähnlich wie wir es mit der Zaralek-Höhle haben wir auf der World Map eine Zone. Diese Zone ist gerade im Spiel nicht drin. Also, sie ist drin, aber sie ist nicht erreichbar. Ähnlich wie die Zaralek-Höhle damals in Alpha. Und wir haben einen Höhleneingang. Schwierig. Und das ist genau hinter den Goblins.
Das ist genau hinter den Goblins. Content-Patch wird, ja.
Schwierig. Sehr schwierig.
Ich halte es tatsächlich für relativ wahrscheinlich. Wie gesagt, es passt zu dem, dass wir die Goblins dort vermuten, so geografisch. Es passt zu dem Thema Untergrund, was ja in The War Within eine ganz große Rolle spielen wird. Es passt auch dahingehend, dass ja dieses zurück zu den Anfängen und ich habe ja gerade gesagt, schon in der Beta von WoW war angedacht, mal Undermine zu bringen.
Mhm. Und das ist Chris Metzen halt, ne? Also Goblins genau. Ist Chris Metzen.
Ja,
der spricht also übrigens auch sehr ein, viel zwei. Zusammen. Der spricht ein, zwei. Ich glaube, es ist sogar Gaslow.
Ja, das weiß ich gar nicht.
Ich glaube, er spricht Gaslow. Müsste ich nochmal gucken dabei, ja.
Jedenfalls, es ist auch dahingehend ganz smart, dass die Goblins ein sehr gutes Volk sind, um was anderes zu machen.
Ja.
Also jetzt mal, du willst irgendwie den Spieler, hey, jetzt habt ihr genug mit Irdenen zu tun gehabt und genug mit den Nerubern, macht mal ein bisschen Goblins. So.
Ja.
Das ist einfach eine nice Abwechslung.
Hat im BFA auch wunderbar funktioniert mit Motherload da. So, das ist einfach
genau.
Ein komplettes anderes Bild. Man kommt mal raus aus dem Normalen.
Ja.
Ja, es ist sehr interessant. Ich denke, es könnte aber auch sehr gut sein, weswegen es auch auf der World Map ist, dass es halt der Mega-Dungeon wird von der Erweiterung. Weil das ist halt auch Blizzards typisches, ne? Dieses, wir machen daraus einfach Mega-Dungeon, Karazhan, Tazavesh. Das sind genau diese krassen Orte. So brauchen sie uns auch nur einen Teil bringen. Können es wunderbar instanzieren, dass sie halt sehr gut narrative-mäßig sagen können, so, ihr seht hier nur einen minimalen Teil, ne, hinten sieht man eine Skybox, wie wahrscheinlich noch ganz tief diese Kanalisationen gehen und so weiter und wir müssen da halt irgendwas machen.
Und sie müssen nicht eine ganze Stadt ausmodellieren und so weiter. Ja, das stimmt schon.
Das wird echt gut.
Und man kann die Goblins, glaube ich, auch storytechnisch in einem Mega-Dungeon gut bringen, wo du einfach sagen kannst, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie, was weiß ich, den Kristall sprengen.
Ja, völlig.
Dafür brauchen wir Sprengstoff, eine riesige Rakete. Ah, die Goblins, die haben ja was. Und dann stürmen wir halt deren Hauptstadt, um dann eine große Rakete zu klauen oder so.
Ja, definitiv. Also du hast eine Menge. Wir wissen auch, dass Gallivix definitiv jetzt bald zurückkommen soll. Sei es drum, dass der da irgendwie Stunk macht und die Handelsprinzessin sagt uns mit Gaslow zusammen, ey, wir müssen den jagen und töten. Es geht alles. Mit Goblins kannst du wirklich jeden Quatsch von vorne bis
hinten machen. Das ist ja das Krasse. Gallivix ist, also das war ja der ehemalige Anführer der Goblins auf Hordenseite. Mhm. Nach dem vierten Krieg, also dem Krieg mit Sylvanas, ist er ins Exil geflohen und dann hat man ihn in Tazavesh, also in Shadowlands, gesehen. Wie auch immer er dahin gekommen ist. Und was auch immer er für die es mit den Mittlern gemacht hat. Ist die Frage, ob das jetzt noch irgendwie nochmal wieder aufgegriffen wird. Ich fände es witzig, wenn ja.
Und auf stell dir mal vor, der hat sich so eine Mega-Waffe, so eine Ultima-Weapon mit Tazavesh gekauft und geht nach Undermine und stürmt so. Ja, wäre schon cool.
Ja, also wenn er irgendwas hätte, so, ich weiß nicht, müsste man jetzt überlegen, was hat man in Shadowlands, was er so bringen könnte oder auf einmal alle so, was, wieso hast du einen Anima-Leiter?
Ja, überleg mal, der kommt mit so einem nachgebauten Denatrios an oder so als Roboter und gib ihm erstmal so zwei, drei Schreckenslords.
Ja, dass er irgendwie Deals mit den Mittlern gemacht hat und irgendwie Technologie auf Seraph Mortis gestohlen hat oder so.
Ja, genau. Erstmal so ein 3D-Printer Lord Titan oder so. Ja, ich meine, aber das ist das Geile an den Goblins. Es ist nichts zu verrückt. Also egal, in welche Richtung wir gehen würden, das ist nicht so viel verrückt, wie zum Beispiel in World of Warcraft generell. Da kann man, oder kommt sehr schnell, kommen wir an diese Grenzen, wo wir sagen, ja, das passt halt jetzt nicht mehr wirklich so.
Das und stimmt,
mit den Goblins selbst, ist es komplett egal.
Und egal, was du ihnen gibst, egal, wie mächtig es ist, du kannst, wenn es am Ende explodiert, wird bei den Goblins niemand sagen, ja, okay. Also jeder wird es verstehen.
Ist so. Nein, es wird wunderbar passen, auf jeden Fall. Es wird wirklich wunderbar passen. Aber mich wundert halt extremst, dass wir da unten freundliche Goblins haben. Ich habe versucht zu gucken, ob die irgendein Kartell oder sowas haben. Haben die nicht. Die haben einen Eigennamen von jemandem, den ich aber auch nicht googeln konnte. Also passiert nichts. Wir haben böse Goblins sowie gute Goblins. Die Irdern unten, das sind ja die Maschinenflüsterer, nennen sie sich im Deutschen. Die haben auch gar keinen Bock auf die. Ne, die haben wirklich nur ihre Direktive. Also das sind die, man muss sich das so vorstellen, die Irdern unten an den Maschinen, das sind Odins, ich glaube, Odin wird da nachts drauf, der träumt davon. Das sind seine feuchten Träume. die, egal was da drum um sie passiert, wir müssen arbeiten. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt hier arbeiten. Da ist einer umgefallen, ersetzt ihn. Wir müssen jetzt hier arbeiten. Das sind die, ey, so richtig krass einfach.
Und die sind noch so, wie sie sein sollten.
Ja, das Problem ist nur, dass es halt nicht mehr funktioniert.
Ja.
Weil da oben, unten eben, und das wird jetzt interessant mit den Goblins, um auf deins zurückzukommen. Da unten ist die, ich habe den Namen vergessen, die Neuerungsschmiede. Die Neuerungsschmiede ist das, wo die Irdenen produziert werden. Wo alle Irdenen, also das lernst du in der Kampagne da unten kennen, wo alle Irdenen herkommen, das ist dort unten. Und vor 1000 Jahren oder vor 1000 Jahren, wir gehen gerade davon aus, während dieser großen Depression, wo die Hüter aufgehört haben, hat das ja aufgehört. Also hat diese Maschine aufgehört. Und seitdem her fallen diese Irdenen natürlich aus. Weil sonst, wenn ihr Zyklus zu Ende war, wurde ihre Datendisk genommen, in ein Archiv gepackt, Körper wurde neu gebaut, Disk wieder rein und der Typ war wieder da. Und jetzt ist es eben so, diese Maschine ist aus. Und jetzt gehen Stück für Stück weg. Und genau neben diesen Goblins ist diese Maschine. Ich will mir nicht vorstellen, was Goblins damit machen können. Also vielleicht wusste auch so ein Gellivix über Shadowlands, über Tazavesh, hatte Wissen darüber. Das kann natürlich auch krass sein. Ne?
Also jetzt ist die Frage, wie weit und wie kompliziert und so weiter Blizzard werden will an der Stelle. Mhm. Weil die Goblins haben eine sehr tiefe Lore, von der viele auch gar nicht so richtig Bescheid wissen. Ja. Das hat was mit oh Gott, wie heißt nochmal der Chef der Mechaglome, der Hüter?
Mechagrill. Nee.
Ich meine den titanischen Hüter.
Ist das nicht Kaskarov?
Nee, der auch Boss ist in hier Uldua.
Mimiron.
Mimiron, genau. Mimiron hat schon damals, als auch die anderen, als die Irdinnen und die Mechagnomen und so weiter erschaffen worden sind, schon mit diesem Material, dieses Kajamit, hat er geforscht. Mhm. Und hat das angewandt auf andere biologische Lebensformen. Und das war eigentlich schon die Frühform der Goblins. Dieses Wissen ist aber verloren gegangen und quasi die Geschichte hat sich einfach nur wiederholt durch einen Unfall bei den Zandalari-Trollen. Mhm. Und vielleicht wissen diese Goblins davon, die sind irgendwie wieder an dieses Wissen zurückgelangt und jetzt versuchen die mit der Schmiede diese ursprünglichen Goblins zu erschaffen. Maybe. Weil die sich davon irgendwas erhoffen?
Ja, maybe, interessant. Interessant ist halt auch, und da möchte ich jetzt rauf, weil du Wächter gerade gesagt hast, wir haben im Wasser oben noch auf der ersten Zone, aber gehört auf jeden Fall dazu, möchte ich behaupten, da steht eine Tafel, so eine Steintafel mit Inschrift. Und zwar von Wächter Gellen. Noch nie von gehört. Und
ich auch. Aber irgendwie kommt mir der Name die ganze Zeit bekannt
mir
vor.
Mir auch. Ich habe geguckt und geguckt, aber ich finde nichts. Wir wissen mittlerweile, dass es irdene Wächter gibt. Das sind so ähnlich wie die Watcher Koranos in Dragonflight. Also sagen wir mal noch die oberen, unteren unter den Hütern, die wir kennen halt. Mhm. Und dieser sagt ganz klar, ey, verlasst ihr noch einmal den Weg der Titanen, werden wir euch wieder abschalten. Wieder, ganz wichtig. Wir haben auch oben eine Konsole, die ganz klar sagt, hier kann man abschalten. Das ist einfach eine Konsole, da kann man sagen, okay, Irdene aus.
Ja. Steht übrigens in der auch hervorragend, kann man auf dem Kanal hier auch abschalten.
Ja. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Nee, warte, wie wird Gellen geschrieben?
G-A-L-A-N.
G-A-L-A-N.
Passt halt es nicht gibt, zu Zwergen, passt nicht
es,
zu
Das Mütter, Einzige, nichts. Was es gibt, ne? Das Einzige ist Tal Galan. Aber ich glaube nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Tal Galan war dieser, wie hieß der? Dieser Aszendenten oder so in Cortia. Erinnerst du dich daran?
Nee, gar nicht. Ja. Also, das klingelt nicht mal.
Das sind die, ist das glaube ich sogar der, wenn du nach Cortia kommst und der sagt irgendwie, bist du überhaupt der Würdige und so weiter und dann diskutierst du mit Venari und Venari setzt sich dann für dich ein und dann gibt er dir Zugriff, also Zugang nach Cortia.
Ah doch, ja klar. Ja, klar. Ja, aber ach, das werden die halt niemals machen.
Glaube ich auch nicht. Leben. Das halte ich für absolut ausgeschlossen. Das ist aber der einzige Bezug, der mir einfallen würde mit diesem Namen. Ansonsten ist da nichts. Jetzt ist halt die Frage, was du meintest, gibt es quasi noch einen weiteren Titanwächter?
Ja, aber gut, es ist ja ein Wächter. Ich glaube, Hüter, Wächter. Also ich glaube schon, dass es eher so Koranos-Level ist. Aber wir merken ja den Unterschied. Wir wissen, Koranos ist ein Hüter, ein Wächter, geschaffen von Tyr. Mhm. Ne, Tyr hat ja die alle so um die Dracheninsel darum geschaffen und die sehen alle relativ gleich aus. Der da unten, das sind aber etwas größere Zwerge. Das heißt, kann es sein, dass das dann Wächter von einem anderen sind, sei es jetzt Ra oder Odin, wobei so wie die sich benehmen, sind das ganz klar Odins. Weißt du, was ich meine? Dass der da unten so sein... Weil der ist auch derjenige, der sagen würde, ey, wir schalten einfach den Knopf ab, wenn ihr meint, nicht mehr zu hören. Den wird das ja nicht jucken.
Das Ding mit Odin, also das Problem mit Odin ist, die verschiedenen Titanengeschmiedeten, die es so gibt, die sind ja Wächtern zuzuordnen. Ne? Also die Mechagnome gehören zu Mimiron zum Beispiel. Und die Vrykul, die rechnet man in der Regel Odin zu, weil Odin die ja eingesammelt hatte damals. Als die anderen sich für die Drachen entschieden haben.
Ja, genau.
Und die Zwerge, ich glaube, die werden im Allgemeinen den Kaskorov, genau.
Und Kaskorov runter war.
Jetzt muss ich kurz überlegen, das sind das nicht hier Thorim und.
Ja, genau, Thorim müsste es sein.
Ich bin mir aber nicht sicher. Oder Thorim ist Norgannon? Boah Gott, ey. Warte mal. Es gibt ja.
Ich meine aber, Thorim war das mit den Zwergen. Das ist ja ein Uldur, glaube ich.
Also, ich gucke mal eben. Kaskorov ist Archedas. Archedas passt, kriegen wir da aber gar nicht unter.
Gar nicht, nee. Das wird schwierig.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, das, um jetzt wieder, ne, Drip ganz zurück auf die Goblins zu kommen. Also für die Goblins ist mehr als genügend vorhanden, was sie haben wollen würden. Wirklich mehr als genügend. Was nochmal so ein bisschen als Randnotiz interessant ist, ich konnte jetzt alle Zonen quasi sehen. Sprich, man geht von der obersten Zone runter, hat so einen dicken, fetten Aufzug, der ist ja kaputt. Also man muss da irgendwie so einen Kreis drumherum fliegen, weil da so eine Art Aufzugsschacht dann halt drumherum geht. Und dann hat man eben auf einer Höhle diese Ringing Deeps, diese Tiefen da, die zweite Zone, und der Heilsturz. Die sind beide auf einer Ebene und direkt unter der Erdoberfläche. Man sieht auch zwischendurch so ein paar, Löcher in der Decke, wo man meinen könnte, man kann rausfliegen, aber das ist Skybox, bla bla bla, kommt man nicht raus. Und dann kommt Ashkahed. Und Ashkahed sitzt nochmal einen gewaltigen und wirklich einen heftigen Tacken tiefer. Du musst richtig tief nochmal von da runter fliegen, bis du in Ashkahed bist. Was erklären könnte, warum auch Andermain oder halt, ne, warum die sich nicht überkreuzt haben. Weil da ist richtig Decke zwischen.
Könnte auch sein, dass die schon Berührungspunkte hatten, aber vielleicht haben die sich auch nicht füreinander interessiert. Da ist ja auch immer so die Frage, welches Interesse verfolgen die Neruba? Also, angenommen, die Neruba treffen auf Goblins. So, dann die Neruba sind ja, na klar, wenn wir ganz stumpf denken, ja, die Neruba sind böse, die Neruba töten einfach die Goblins, aber nicht so stumpf mal, ist das ja nicht.
Nee, die vielleicht, sind ja recht intelligent.
Ja, aber vielleicht denken sich die Neruba auch, ja gut, wir haben kein Interesse an den Goblins. Vielleicht haben die Neruba ein spezifisches Ziel, was auch immer, den Kristall erreichen oder es geht um den Baum, über den wir auch noch sprechen werden. Und die Goblins, die sind da halt, aber solange man sich nicht in die Quere kommt, ignoriert man sich vielleicht auch gegenseitig.
Kann sehr gut sein, ja. Aber gut, wie gesagt, so, die Neruba siehst du da oben nicht auf der Höhe. Die sind halt wirklich tiefer. Du hast halt ein paar, die, es gibt noch einen Übergang von Heilsturz runter nach Ashkahed. Und da siehst du natürlich, ne, da ist halt der Krieg von den beiden. Also den Arati und den Nerubern. Aber so bei den Goblins siehst du nichts davon. Quasi gar nichts. Die haben eher so andere Probleme, mit denen die da kämpfen. Und Was halt noch höchst interessant ist, da kommen wir dann gleich bei dem Baum noch drauf. Es gibt da so zwischendurch, ich weiß, es ist es nicht, aber es erinnert mich einfach zu stark daran, um das nicht zu erwähnen. Du hast bei den Goblins auch ums Eck, aber auch halt bei den Irden, dass da so, ja, ich will so Ranken von der Decke runter. Und zwar mit genau der gleichen Farbe wie die Ketten von Yogg-Saron. Genau das gleiche. Genau die Farbe. Und dann sind das, es ist halt hauchdünn und es sieht auch aus wie kleine Kettenglieder, aber eher pflanzlich. Und es ist genau die Farbe und genau das hat man auch nochmal beim Runtergang runter zu Ash-Kahed. Ja. Ich meine, wir müssen da irgendwo auch schon in der Richtung hocken, Situn.
Ja, oder doch Yogg-Saron. Und zwar aus mehreren Gründen. Die Neruba sind Kreaturen von Yogg-Saron. So, erst einmal. Das spricht schon mal für Yogg-Saron. Zweitens, du sagst die optische Ähnlichkeit zu Yogg-Saron. Drittens, Wurzeln- und Baumgeschichte. Der smaragdgrüne Albtraum wird offiziell als Werk von Yogg-Saron beschrieben. Und wurde auch in neuerer Lore auch nochmal bestätigt. Xalatas hat das zum Beispiel gesagt in Legion, wenn du in den Smaragdgrünen Albtraum gehst oder so, dann flüstert Xalatas irgendwie sowas wie Yogg-Sarons Methoden sind vielleicht ein bisschen skurril und eigenwillig, aber das mit dem Smaragdgrünen Albtraum hat er gut hinbekommen.
Ja, deswegen höchst interessant. Und war da nicht auch irgendwas, und das, da finde ich jetzt keine Belege mehr zu, deswegen wollte ich dich da fragen, dass die Goblins irgendwo eine Art, ja, nicht Affinität, sondern eine Art eigenes Gegenmittel haben gegen die alte Götterkacke? War da nicht irgendwas? Also ich habe da irgendwas im Kopf, dass sie so ein bisschen resistenter dagegen sind oder so. Aber ich konnte da nie was zu finden, ob die eine Resistenz dazu tatsächlich haben.
Also es gibt ja Goblin-Priester auf jeden Fall. Die haben ja diese Ingenieurpriester gedönst, die sie dann immer abwerfen mit ihren Flugmaschinen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Schattenpriester haben an der Stelle, weiß ich gar nicht. Aber so Lehrenresistenz oder so. Ich überfliege gerade auch mal das Wiki mit irgendwelchen Schlagworten.
Ich habe auch im Wiki habe ich rauf und runter gesucht. Da finde ich nichts dazu.
Ich finde auch nichts so spontan.
Ich hatte nur irgendwas so im Kopf gehabt, was halt dann auch wieder dazu, dass, oder das Ganze interessant werden könnte. Ja, also, so oder so, Goblins da unten, höchst interessant. Höchst interessant. Und immer wieder ein gutes Beiwerk. Immer. Ich meine, gerade wenn wir wissen, es ist eine Zwergen-Expansion, da kommen Zwergen von vorne bis hinten vor, aber du brauchst was anderes und dann sind Goblins, glaube ich, eine sehr coole Sache. Möchte ich behaupten.
Ja. Und du kannst mit denen auch so Sachen machen wie gesagt, also Goblins sind ja vor allem auch Sprengstoff. Und wenn wir jetzt irgendwie wirklich dort einen Gang freisprengen müssen, also, da sind ja die prädestinierte Volk dafür.
Ja, und es sieht ganz danach aus, als ob wir da so einen Tunneldurchgang haben, der halt mit 11.1 dann ja aufgemacht werden muss. Schade, dass das halt schon wieder in der Alpha passiert. Also ich würde mich kaputt lachen, wenn wir in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr da stehen und uns sagen, ja cool, haben wir gewusst, ne? Wie wir es halt ja auch schon in der Dragonfight Alpha hatten.
Ja, ein bisschen schon. Aber wer weiß, ich meine, gut, okay, wenn wir wissen, dass eine Region, es muss ja nicht unbedingt Andamain sein, es kann alles.
Ja, ey, es kann alles sein, natürlich. Noch eine weitere Produktionsstätte oder, da gibt es vieles, was verschüttet ist oder so. Ich würde direkt weiter rübergehen, damit wir im bleiben. Und zwar haben wir es gerade schon ein paar Mal angesprochen. Ich glaube, ich habe auch schon ein Video darüber gemacht. Und zwar sind dort Wurzeln. Ich konnte sie auch gestern Abend tatsächlich das erste Mal mir angucken. Das allererste Mal, dass wir sie gesehen haben, haben wir sie gar nicht wahrgenommen. Und zwar war das auf der BlizzCon. Auf dem Pressekit oder im Pressekit der BlizzCon. Ich habe einen Beitrag darüber gemacht gehabt, aus dem L.A. noch, weiß ich, dass ich Talanji da drin gefunden hatte. Ich hatte es dir ja auch direkt geschickt gehabt. Ich sage, guck mal, da ist Talanji drin. Und da waren Wurzeln drüber. Ich habe die Wurzeln tatsächlich da nicht so beachtet, muss ich sagen. Ich habe da eher auf Talanji geguckt und war mir so, wow, cool, krass. Aber auf jeden Fall sind in Ash-Kahed und in Hallsturz Wurzeln zu sehen. Und das nicht gerade kleine, sondern die sind wirklich sehr groß. Gestern haben wir uns die nochmal angeguckt, die sind wirklich enorm. Und wir wissen, dass dieses Gedata meinte Volk der Haronir. Und zwar diese, ja, Trolle, die anscheinend im Übergang sind, Elfen zu werden. Außerdem haben wir bei den Arati, wir wissen noch nicht genau wie, es sind nicht alle Arati, aber es sind die Kinder vor allem, sind Halbelfen. Wir wissen aber, also es deutet nichts darauf hin, dass sie dort unten Elfen hatten, sondern eher die Menschen haben sich in den letzten 1000 Jahren in Richtung Elfen entwickelt. Also nicht, da war irgendwie ein Elf und das ist dann, ne, Mensch und Elfe zusammen, bla bla, sondern eher, die entwickeln so diese Züge, sprich lange Ohren und. Oder es hat halt ein Arati mit einem Haronir genödelt, ne, das kann natürlich auch sein, das wissen wir jetzt nicht. Aber da ist ein Baum. Und jetzt kommt das Interessante, warum der Baum so interessant ist oder warum die Wurzeln interessant sind, haben wir hier ein paar Mal schon drüber gesprochen, und zwar der Baum Elun-Ahir. Das letzte Werk von uns bekannte Werk von Steve Denusa, bevor er World of Warcraft verlassen hat oder Blizzard verlassen hat. Das waren 2, 3 Bücher in Amidrasil, wo er über Elun-Ahir redet, über die, ja, über die, das Märchen über Elun-Ahir, wo, ja, Elun oder beziehungsweise Eona hatte einen der ersten Zweig oder den ersten Zweig überhaupt von Garnier, den Mutterweltenbaum, und hat ihn eben gepflanzt, um gegen das Schwarze Imperium vorzugehen. Amantul hat das gesehen und hat gesagt, du hast völlig an einer Meise, reiß den raus. Eona heult aufgrund der Tränen, wuchs die Wurzel dann weiter und konnte sich ja etablieren. Eona wusste das auch und hat Amantul auch nichts gesagt, was nochmal eine ganz crazy Sache ist, worüber wir definitiv reden müssen, dass Eona halt nichts Amantul sagt, obwohl die ja eigentlich so logisch sind. Und ja, jetzt scheint es, also es passt von dem Ort her, es passt von allem her. Wir hatten ja vorher mal gedacht gehabt, dass das in Krater von Angoro hatten wir gedacht, nee, weil Krater und Baum rausreißen und Wächter. Ne, weil in diesem Buch wird explizit von Wächtern gesprochen, die dann auf diesem Baum wachen oder um diese Wurzeln wachen, was halt diese Irdenen sein können. Also könnten wir jetzt hier auch den Schluss ziehen, dass diese Wächter dort unten, die Zwerge, das Werk von Eona eventuell sind. So, glaube ich, mal um kurz zusammenzufassen. Wobei Eona...
Warte mal, Eona, da gibt's in der Geschichte steht ja irgendwie, dass Leute dort geblieben sind, um sich um diese Wurzeln und so weiter zu kümmern.
Warte, ich hab's offen.
Hundertprozentig steht das da.
Ich hab's letztens noch gesucht. Nein, es steht aber, es steht so, dass sich da welche niedergelassen haben. Nicht, dass sie die niedergelassen haben.
Ah, okay.
Ne? Elun-Ahir, ich suche schnell, weil ich habe die News noch auf Chromie offen. So, und zwar, welche Seite war das?
Letzte Seite. Es heißt, dass viel später, als die Welt in ein neues Zeitalter eintrat, geheimnisvolle Wächter kamen, die ihr Leben dem Schutz der Wurzeln widmeten.
Genau.
Und da haben wir auch wieder den Wächterbegriff.
Ja, genau. Deswegen meinte ich ja, was so sehr, sehr, sehr interessant ist. Das ist. Und vor allem ein späteres Zeitalter, was halt wirklich dann das auch mit reinbringen lässt. Jetzt ist die Frage, also wir haben jetzt, glaube ich, ganz viele Fragen. Erstens, sind die Haronir, also diese Halbtroll-Elfenwesen, aus diesem Baum sozusagen entstanden? Weil die Irdenen hätten früher da sein müssen. Ganz klare Geschichte, ne? Also das ist ja Trolle älter, kann ich mir nicht vorstellen. Zweite dicke Frage ist es der Baum? Wobei, okay, ich glaube, das also, ist keine Frage.
Ich muss mal kurz überlegen. Die Bäume, die sind. Also zum Beispiel der. Wir haben den Baum ja bei Mount Hyjal, ne?
Ja.
Und der ist ja über dem neuen Brunnen der Ewigkeit. Und der neue Brunnen der Ewigkeit. Nee, andersrum. Der Baum ist dort ja, damit der Brunnen der Ewigkeit nicht zugänglich gewesen ist. Damit der quasi geschützt ist.
Genau.
Richtig, genau. Und das was ist, wenn... Was haben wir damals noch nicht?
Das haben wir da noch nicht mit dem ersten Baum. Also es wäre ja der erste Baum, Dayluna hier. Das wäre der allererste. Weil, das kann warum sein. Warum hat Amantul die hinteren nicht rausgerissen? Wenn er den doch rausreißt.
Die hinteren? Was?
Ja, die danach gekommen sind.
Weil die da schon lange weg waren. Also die anderen Weltenbäume, die wurden viel später gepflanzt.
Also Eluna hier ist definitiv der erste, oder?
Ja, ja. Also weiß ich jetzt nicht, ob der erste, aber die Bäume, von denen wir sonst wissen, die sind wesentlich später gepflanzt. Also alle. Höchstens der in Ungoro-Krater nicht. Das kann sein, aber alle anderen, die sind wesentlich älter. Es könnte sogar sein, dass der im Ungoro-Krater gepflanzt
das da ist.
War und das nur die Wurzeln sind.
Ja, völlig, weil die sind, ich habe versucht mal so ein bisschen zu gucken, wie die laufen und sowas alles. Also auch da sieht's by the way laut der Map so aus, dass dahinter was sein könnte. Also, dass da
ein zukünftiges Gebiet kommt. Also, auch hier wieder, Brunnen der Ewigkeit. Als Amantul Yasharash herausgerissen hat, floss das Azerit erstmal einfach über Azeroth weg. So. Und es hat sich in verschiedenen Orten gesammelt. Und dann hat man den Brunnen um die offene Wunde gebaut, um die Blutung zu stoppen. Aber es gibt diese Orte, wo sich das gesammelt hat. Und diese Orte, wo sich das gesammelt hat, das waren Cholosar-Becken, Ungoro-Krater und Tal der Vier Winde. Das waren einfach Senken, in denen das Azerit hinfloss. Und wenn jetzt quasi da jetzt, sagen wir mal, Eona den Baum gepflanzt hat im Ungoro-Krater, haben vielleicht die Wurzeln das aufgenommen, das Azerit, und dann dahin transportiert, wo wir jetzt die Trolle beim Aufsteigen sehen. So in der Richtung vielleicht.
Ja, die Frage ist, hat Sargeras mit dem Schwert da reingestochen? Versucht. Ein bisschen schief. Also, ich meine, wir haben da ganz vieles zu. Erstmal, wenn das wirklich der Krater von Ungoro ist, was ja safe sein kann, weil die Wurzeln sind groß, riesig und so, das passt. Und wenn der wirklich so alt ist, wie wir denken, dass der alt ist, und wenn wir denken, wie groß Amidrasil Bellameth mal eben schnell geworden ist, dann könnte das sehr gut passen, dass die Wurzeln kilometerlang sind. Aber dann müssten die auch um die Herzkammer rumgehen. Safe. Safe sind die Wurzeln um die Herzkammer. Ist mehr in diesem Baum drin? Ist da vielleicht Teil Eluns drin, was auch dann die Hilferufe erklären könnte?
Vielleicht nicht ein Teil von Eluns Magie, auf jeden Fall. Für mich reicht das schon. Also wenn Elun dabei mithilft, Azeroth gefangen zu halten, wäre das ja schon ein ziemlicher Klopper. Schwierig. Und das würde was daran schwierig ist, also jetzt mal angenommen, das wäre so, egal welche Rolle Elun in diesem Zusammenhang spielt, das würde bedeuten, dass die Partnerschaft zwischen den Titanen und Elun sich auf Elun und Eona reduziert.
Ja.
Ja. Was nicht komplett auszuschließen ist, aber. Ja,
zumindest was Amantul
wäre angeht, schon krass.
Ne? Also, wir haben natürlich von keinem anderen, dass da irgendwie ein Groll oder sonstiges ist, aber Amantul war natürlich. Wobei Amantul jetzt auch nicht unbedingt, sondern nur um die Art und Weise. Amantul reißt ihn ja nur raus, weil er Angst hat, dass wir Chaos oder dass sie eben Chaos nach Azeroth bringt. Mit diesem Baum, mit Leben, bla bla bla.
Ja.
Deswegen reißt er es raus, nicht wegen Elun. Also, es kann natürlich sein, dass er einfach nur die Art und Weise komplett scheiße findet, aber auf logischer Anführerebene mit Elun, sag ich mal, als auch eine Anführerin, ganz normal klarkommt.
Ich hab grad noch mal in die Zitate von Ensof geguckt, parallel, die wir in Dragonflight bekommen haben. Und das könnte sich tatsächlich auch darauf beziehen. Weil, also, ich hab nicht die Originalübersetzung, aber die Hände wedeln, Übersetzung muss reichen. Mit vielen Augen werden sie wieder sehen. Sie werden trinken und sich erheben. Das könnte auch die Trolle meinen. Tiefer, tiefer werden ihre Wurzeln reichen. Neruba. Unsere Ahnung willkommen heißen, ihre Träume singen unter der Oberfläche, unsere Träume, unser Lied. Das kann sich alles auf The War Within beziehen.
Ja, auch die Neruba. Also viele ja, Augen.
Auch die Neruba, ja.
Was interessant ist, ich war ja auch in Ashkahed und darum sind ja auch die Wurzeln. Und wir haben ja schon auf ein, zwei Bildern gesehen, dass Ashkahed einen Himmel hat wie Abarus. Ne? Ich habe mir das Ganze ein bisschen,
das
Ende, Sakharef. Ja, genau. Ich habe mir das Ganze nochmal genau geguckt. Die gesamte Höhle von Ashkahed, bis auf die zwei Ausgänge, ist umgeben von Leere. Alles, alles drumherum. Quasi die Höhle ist innerhalb der Leere. Alles drumherum ist Leere. Überall, wo Öffnungen sind, hast du dieses Sternbild. Überall. Höchst, also wirklich höchst interessant. Quasi, die Leere ist definitiv an diesem Baum dran.
War
das vielleicht der Übergang, um den smaragdgrünen Albtraum zu schaffen? Der Riss von allen?
Boah. Ich weiß nicht. Das Ding ist halt, ich muss wann und wie und was und so. Also es ist halt so sehr schwierig, auch von der zeitlichen Abfolge das einzuordnen. Ich bin gerade überlegen, wann wir das erste Mal vom smaragdgrünen Albtraum gehört haben, dass der existiert.
Da gibt es Sturmwind und so. Das ist eine Geschichte mit Broll und bla bla bla. Das ist nach Kataklysmus, wo dann die Menschen alle in Schlaf reingehen und nicht mehr aufwachen und sowas alles. Das ist das erste Mal vom smaragdgrünen Albtraum. Sprich, Szenario, Xavius, also als er Xavius verbannt hat und dann noch lange danach.
Hier steht, also im Wiki steht was von vor 4500 Jahren.
What?
Als eine kleine Gruppe Druiden, geführt von Fandral, als die Nordrassil, genau, das war die offizielle Geschichte, genau. Also es gab ja, einen neuen Weltenbaum pflanzen in Nordend und dann haben sie ja den quasi dort gepflanzt, wo auch Yogg-Sarons Einflusssphäre war und dadurch ist Yogg-Saron in smaragdgrünen Albtraum gekommen. Das ist die offizielle Geschichte.
Ja, genau. Und dann hat er sich nur nicht weiter ausgebreitet, EDC. Und er wurde eingedämmt, weil er eben der Baum auch weg war. Also diese Brücke für ihn war weg. Und dann kam es ja nochmal als eben Malfurion, Xavius, genau an die Stelle als Baum gepflanzt hat. Und er konnte als Baum eben den Riss schaffen, wodurch eben die Brücke wieder irgendwie geöffnet wurde. Weil halt Yogi, aber eigentlich En-Soff, dort mit ihm kommunizieren konnte.
Naja.
Aber das war dann hinterher das.
Ansonsten. Ja, das war dann später, ja. Das ist richtig. Also ich bin halt am Überlegen wegen dieser Skybox-Geschichte. Also ich weiß nicht, ob ich dieses Fass jetzt aufmachen soll, weil es auch recht groß ist. Es geht um Xalatas und was Xalatas eigentlich ist. Und es gibt mir aber eine Idee, die immer mehr Form annimmt in den letzten Wochen, Monaten und immer mehr Leute darüber reden, auch immer häufiger. Ich weiß nicht, ob sie mir gefällt, aber es gibt viele Hinweise. Und zwar, wir wissen nicht, was Xalatas ist. Ist Xalatas ein alter Gott? Ist es ein Void Lord? Ist es noch irgendwas anderes? Und eine Idee ist, Xalatas ist ein Konstellar. So. Und dafür gibt es Hinweise. Das hat viel damit zu tun, dass Konstellare sehr alt sind. Wir wissen, Xalatas ist sehr alt. Das hat was damit zu tun, dass Konstellare super viel Wissen haben. Xalatas hat super viel Wissen. Das hat was damit zu tun, dass es gibt mehrere Sachen, aber es gibt eine Sache, die mich besonders zum Nachdenken bringt. Und zwar in dem neuen Modell von Xalatas trägt sie einen Umhang. Und dieser Umhang hat auf der Innenseite Sternenkonstellationen. Und Habaron, erster Boss im Seelenschlund, trägt auch einen Umhang mit Sternenbildern auf der Innenseite. Und wir wissen, dass Habaron ein Konstellar war. Genau, Algalon war zum Beispiel ein Konstellar.
Genau. Jetzt ist die Frage,
Und Xalatas Kommentar zu Habaron ist, dass sie, also Xarathos sagt über Haberon, lange Zeit dachte man, dass diese Wesen gar nicht korrumpierbar sind.
Mhm. Also, aber würde sie von sich selbst sagen, dass sie korrumpiert wurde?
Ja, ist die Frage.
Würde sie ja von sich selbst sagen, weiß ich nicht. Ich meine, man kann ja auch sagen wir es mal so, sie ist halt noch der Körper von einem Konstellar. Guck mal, wir haben ja die Demon Hunter. Die Demon Hunter ja. Nehmen einen Dämon in sich auf, sind aber der Herr des Dämonen. Und halten ihn im Zaum und bringen ihn nur raus, wenn sie die Macht brauchen. Dies, das, aber kämpfen ihn wieder rein. Was ist, wenn Xalatas sowas ähnliches ist? Sprich, der Konstellar ist da drin, aber die Lehre hat die Macht darüber genommen. Also ist der Willensträger, sag ich mal, des Körpers, aber hat den Konstellar in sich. Das kann natürlich sein.
Ich meine, das Ding ist ja auch, diese Konstellare, die haben ja unter anderem die Mission, dass wenn es schief läuft, sollen die ja nach Azoth kommen zum Beispiel oder auf eine andere Welt und dort den Reset-Button drücken und das Leben auf der Oberfläche wird vernichtet und dann neu geboren und so weiter alles. Mhm. Was ist, wenn das schon mal passiert ist? Xalatas war dieser Konstellar, ist nach Azoth gekommen oder noch krasser, das ist die Welt, die Sargeras entdeckt hatte. Und dieser Konstellar hat das überlebt, aber wurde von der Lehre verdreht oder wurde überzeugt von der Lehre. Ich halte das für nicht so, also für mich ist das bisher die plausibelste Erklärung, was Xalatas sein soll.
Ja, ich bin da bei dir. Ich verstehe das auch voll und ganz, aber ich habe irgendwie noch meine also die Fakten sprechen mit dafür, auf jeden Fall.
Es gibt noch etwas, warte, ich muss kurz, ob ich das so schnell finde. Hearthstone, da gibt es eine Karte. Und zwar, genau, hab's gefunden. Diese Karte ist auch ein Konstellar. Und jetzt halte ich fest, wie die heißt. Harbinger Celestia.
Ja, kenne ich. Ich glaube, hat Bellulama irgendwie drüber gequatscht gehabt oder so. Ja, ich meine, wie gesagt, sprich dafür, bla bla bla, aber ich habe irgendwie noch so ein Gefühl, also so ein Gefühl einfach, dass Xalatas doch einfach viel zu sehr was mit Elune zu tun hat, eher eine Tochter von ihr ist oder. Weiß nicht so, das ist so, oder der Gefängniswärter von Elune war oder sowas, weißt du? Sowas in die Richtung. Ich meine, gut, warum könnte Xalatas, also wenn wir da ins Weitergehen, sie ist ein Konstellar, warum könnte sie da hingehen? Ganz einfach, da unten ist ein Knopf zum Ausmachen. Wie wir wohl wissen, es fehlt uns noch eine Zwergeneinrichtung, ne, eine irdene Titaneneinrichtung, wo wir in Dragonflight die ganze Zeit drüber gesprochen haben. Das wissen wir jetzt, das ist dort, ganz klar. Ne, das ist mittlerweile, also wenn wir das so sehen, können wir es einschätzen, von der Größe her so groß wie Uldua, also schon eine recht große Titanen-Installation, ein recht großer Titanenapparat, der mit Sicherheit auch einen Ausknopf hat. Safe. Einen Reset-Knopf. Mhm. Bei der Größe und so weiter und so fort, mit Sicherheit. Also könnte Xalatas sein. Wir wissen, Xalatas war auf dem Weg dahin. Auf dem Weg hat sie ja auch eben Dalaran vom Himmel geholt. Wie sehr und wie genau, wissen wir immer noch nicht. Dann, was aber dann halt irgendwie komisch ist, die Neruba sind da unten schon zigtausend Jahre. Und das passt dann wiederum nicht. Die sind da schon lange. Die kämpfen da schon seit Jahrhunderten gegen die Arati. Ja. Warum nimmt Xalatas die? Die haben da einen Krieg, den schaffen die ganze Zeit schon nicht zu gewinnen. Gegen das Licht, wo Xalatas eh gar keinen Bock drauf hat. Braucht die den Kristall als Katalysator oder?
Ja, das ist jetzt die Frage. Was will Xalatas und
wollte das Licht das gleiche machen wie Fyrak und in den Baum rein? Hat halt ein bisschen daneben gezielt. Ich meine, wir wissen, dass die Naru-Schiffe nicht wirklich landen können.
Das Interessante ist ja, es hat die Frage, ob wir diese Hypothese mitnehmen wollen mit Xalatas ist ein Konstellar. Aber wenn das ihr Hintergrund ist, kann man ja versuchen, das in ihren in ihre Absicht mit hineinzudenken. So, und der letzte Konstellar, mit dem wir zu tun hatten, war ja Rügelon. In hier ist im Grabmal der Ersten.
Ja, genau.
Und der Grund, warum Rügelon da hingekommen ist, ist, dass Rügelon gespürt hat, Mensch, 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 hier ist ja was los. Mhm. Und jetzt ist die Idee folgende. Warum, weiß ich nicht genau, aber Xalatas will vielleicht gar nicht unbedingt irgendwie Azeroth zerstören, ja, in die Leere tauchen oder sonst was, sondern die Idee ist, Xalatas will nur etwas herbeiführen, was so groß ist, dass es ein Leuchtfeuer im Universum ist, wodurch alle Konstellare angezogen kommen.
Hm. Dann würde es eher passen mit, dass Dimensius angezogen wird. Das passt ja auch mit dem, was wir im Pre-Patch haben.
Ja, aber die Idee wäre dann, dass sie das nur deshalb macht, damit die Konstellare kommen. Also, ja, aber
warum alle Konstellare? Ein Konstellar reicht, um quasi Big Bang zu machen.
Naja, die brauchen die Maschine dafür, ne?
Ja, aber da braucht ja trotzdem nur ein Konstellar. Und sie müsste ja das Wissen haben.
Und die machen das ja nur deshalb, weil sie denken, dass, also weil ihnen, entweder weil sie das selber denken oder weil die das gesagt bekommen haben von Norgannon und Amantul, dass das der richtige Weg ist, um mit dieser Situation umzugehen.
Ja.
Aber selbst Algalon erkennt ja, nachdem wir ihm ganz doll auf die Mütze gehauen haben, dass das nicht der richtige Weg ist.
Ja, genau.
Und Xalatas hat das vielleicht auch erkannt. Und die Idee wäre jetzt, okay, Xalatas versucht es zu provozieren, dass zum Beispiel alle Konstellare zusammenkommen. Und dann würde Xalatas den anderen Konstellaren versuchen, das beizubringen, dass das Quatsch ist, was die Titanen machen. Und darin wäre sie dann geeint mit dem Vorhaben, was auch Eretikon hat.
Haben die Konstellare vielleicht die Macht, die Titanen bloßzustellen? Das ist das.
Also, wenn nicht die, wer dann? Ne? Also die haben, ich glaube, die sind noch, die haben noch viel mehr Wissen als Odin und Co.
Aha, ja, bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Aber dass sie die Konstellare ruft, um denen zu zeigen, ey, guck mal, die Titanen sind schon. Warte mal, um die vielleicht. Vielleicht brauchst du Konstellare, um sie zu porten, wenn sie nicht freiwillig kommen. Haben Konstellare vielleicht die Power, die Titanen zu beschwören?
Okay, guter Guess, weil wenn man gegen Argus kämpft und die Titanen erscheinen, sehen die wie aus? Wie Konstellare, ja, bevor die ihre Körper annehmen.
Ich meine, sie Amantul hat alle gerettet in die Wächter, ne? Aber auch, nur in die Wächter, nicht in...
Norgannon hat das gemacht.
Norgannon, genau, aber nicht in die Konstellare, nicht einen, ne? Okay, dann... Warum nicht? Warum nicht in die Konstellare? Algalon war da gewesen. Algalon hätte man nehmen können. Warum nicht in die Konstellare?
Also, genau, also Agramar wurde getötet, Sargas war der Böse, klar. Norgannon hat alle gerettet, die sind dann in die Wächter gekommen, außer Eona. Eona weiß man nicht, Eona ist weg gewesen.
Elun.
Genau, und dann genau auf Elunari haben sie gefunden. Wir vermuten, dass Elun was damit zu tun hat.
Die direkte Verbindung. Ja, okay, gut. Also, wir brauchen Konstellare, um das zu machen. Haben wir irgendwas, was darauf hinweist? Nein. Aber
es würde zum Beispiel erklären, also ich weiß, es ist weit gesponnen und es kann alles Blödsinn sein, ne? Aber was du richtig gesagt hast, in Abaroth und überall jetzt in Dragonflight, haben wir immer diese Sternbilder-Konstellation.
Und immer die gleichen. Ja, es ist immer die gleichen.
Genau. Was ist, wenn das die Konstellare sind, die sich bereits auf dem Weg Richtung Azeroth befinden? Wir sehen schon ihre Abbilder am Himmel.
Schwierig, ja, sehr schwierig, weiß ich nicht. Interessant ist halt, dass auch jetzt die zweite Erweiterung ohne roten Punkt am Himmel, das ist übrigens auch mal ganz interessant, immer noch, dass da keiner ist mehr oder keiner mehr ist, also Argus nicht da ist. Irgendwie spinnt hier Discord die ganze Zeit rum, keine Ahnung. Interessant. weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Die Frage ist doch, jetzt müssen wir irgendwie zusammenbringen mit dem Baum, weil irgendwas hat es mit dem Baum zu tun. Der Baum hat eine Wichtigkeit dahinter. Ich weiß nicht, ob man das so weit spinnen sollte, dass auch Bella Meth irgendwo mal der Plan war mit Fyrak, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist alles umgelaufen.
Also Eona und Elune, die haben sich ja geliebt. Ob das jetzt eine romantische Liebe war oder eine Geschwisterliebe oder eine Freundschaft, ja, ist scheiß drauf. Aber ja, die haben irgendwie Gefühle füreinander gehabt. So.
Ja. Deswegen ist sie auch anders als die anderen. Völlig.
Genau. Und Elune hat von Garnier Eona was geschenkt. Und jetzt ist die Frage, warum? Also welche Absicht verfolgt man und warum ist das was Besonderes? Könnte es was Besonderes sein, weil das nicht vorgesehen ist? Das ist etwas, was die Ersten, wenn die das jetzt wirklich alles gemacht haben, wenn die Ersten das Universum geplant haben, dachten die sich, ja gut, in der Domäne des Lebens gibt es halt diesen krassen Lebensbaum. Aber ja, die haben niemals gewollt, dass ein Teil davon auf Azeroth landet. Ja. Das ist nicht vorgesehen. Aber diese Verbindung, diese verbotene Liebe, und Amatur sieht sie ja auch als verbotene Liebe, zwischen Eona und Elune hat es ermöglicht, dass Elune Eona das gegeben hat. Normalerweise hätte es nie Weltenbäume auf Azeroth geben können. Mhm. Ist es das?
Ja. Da wollte ich jetzt auch gerade hinspinnen, so in die Richtung, weswegen der Baum auch wichtig ist. Also wir gehen dem nach, die Konstellare sind dafür da, um die Titanen zu beschwören. Okay. Aber du brauchst nicht nur die Titanen, du musst vielleicht auch Eona beschwören. Oder Elune. Und dafür brauchst du den Baum.
Ja.
Oder aber, ja, was jetzt noch ganz interessant sein könnte, wenn wir jetzt von dieser Theorie ausgehen, wir brauchen eine Art Energiequelle, um beschwören zu können. Weswegen wahrscheinlich dann auch Midnight, weil das jetzt verhindern wir und dann in Midnight gehen wir halt zum Sonnenbrunnen, der ist genauso eine Quelle. Sie will den. Wir wissen ja, dass dieser große Naru, den wir da oben in der Decke haben, oder dieses Raumschiff, wird zur Leere. Aber erst während der Kampagne. Und wahrscheinlich auch während der hinteren Kampagne. Wir haben anscheinend mehrere Kampagnen, können wir nochmal später irgendwann mal drauf kommen. Haben wir jetzt herausgefunden.
Ja. Der interessante, erzähl erstmal weiter, aber ich glaube, mir ist gerade eingefallen, warum sie an diesem Kristall will. Aber okay, erzähl weiter.
Sie verbindet den Baum mit dem Kristall. Also quasi Antenne. Und nimmt ihre leeren Energie. Und der Baum ist der Verstärker, der Naru, der Kristall ist die Antenne. Also das Ding, was sie als Körper benutzen kann.
Ja, ist auch eine interessante Idee.
Weil der Baum hat so krasse Wurzeln, der geht mindestens bis an die Herzkammer oder an noch viel krassere Konzentration Azerith. Also an ihr wirkliches Herz, Azeroths Herz, an das, ne? Mhm. Wir wissen übrigens auch vom Plottext, die Irdanen sind Erschaffene von Azeroths Weltenseele. Direkte Erschaffene von Azeroths Weltenseele. Das wissen wir, steht im Text drin. Habe ich mich echt dumm geguckt, wie ich das gelesen habe. Habe mir gedacht, habt ihr dass das niemandem so aufgefallen ist, aber ich lese es gerne mal eben vor. Finde ich komplett crazy. Werbt ein titangeschmiedetes Volk aus lebenden Steinen an, erfüllt mit der Essenz von Azeroths Weltenseele. Okay. Hatte ich nicht so auf dem
Schirm. Das könnte so ein bisschen sein wie, okay, das ist wie das Anima vielleicht so.
Ja, genau.
Ne, also das wird in diese Körper reingepumpt und dadurch erwecken die zum Leben. Ja.
Und das kann ja sein, dass der Baum eben, weil eben diese Wurzeln so gottgroß, dies, das, und sie weiß es, weil die Neruba haben es vielleicht ihr gesagt, weil sind Kumpels über Yogi oder so, ne? Haben gesagt, ey, wir sind hier ganz tief und wir sehen hier Wurzeln gehen noch tiefer. Das kannst du als jetzt Leitung benutzen.
Also ich habe jetzt zwei Ideen gerade, die wir da auch in eine ähnliche Richtung gehen. Also das eine zumindest, das andere weiß ich nicht. Das andere geht nicht. Und zwar, also, was will Xalatas von dem Baum? Der Kristall ist für mich irgendwie, da ist irgendwie klar, der hat irgendwie Macht. So, ne? Das ist so relativ offensichtlich. Mhm. Nutzen will, ist dann wieder ein bisschen komplizierter. Für mich wäre jetzt naheliegend, wenn das wirklich ein Raumschiff ist, wofür ich jetzt halte, Xalatas für diesen Kristallraumschiff, um damit den Sonnenbrunnen anzugreifen. Das ist ihre Idee. So, krasses Raumschiff, voll übermächtig, was willst du da groß gegen tun? Mhm. vielleicht kriegen wir noch eine geile Weltraumschlacht Vindica gegen dieses Kristallraumschiff von Zalatas. Wäre ja auch ganz witzig. Mhm. So. Aber was ist mit dem Baum? Und da habe ich eine Idee, aber ich weiß nicht. Also einmal das, was du sagst mit der Herzkammer, das halte ich für wahrscheinlich. Mhm. Oder, okay, was, also Xalatas denkt sich so, okay, wenn ihr Plan glückt, also wenn sie das schafft, sie klaut das Raumschiff, sie beschwört Dementius und so weiter, was könnte ein Problem werden? Also was könnte am Ende des Tages dazu führen, dass ihr Plan fehlschlägt? Weil Xalatas ist ja intelligent. Ich gehe davon aus, dass sie diese Möglichkeiten, was kann alles schiefgehen, durchgeht. So. Mhm. Und eine der Sachen, die schiefgehen kann, ist, die Titanen halten sie auf. Das Schöne ist, Xalatas weiß, weil sie ihm selbst dabei war, weil wir haben ja als Priester gegen Argus gekämpft, die Titanen sind, soweit wir wissen, vielleicht haben sie sich erholt, aber soweit wir wissen, alle so geschwächt, dass sie alle nicht kämpfen können, außer Sargeras. Da könnte man jetzt aber sagen, ja gut, aber Sargeras würde uns nicht helfen. Es sei denn, der ändert seine Einstellung.
Ja.
Aber was könnte gefährlich werden? Elun.
Ja.
Vielleicht weiß Xalatas, okay, Elun könnte ein Problem werden. Mhm. Also geht sie zum letzten Quell der Macht von Elun auf Azeroth, um zu zerstören, was da ist. Mhm.
Ja, kann natürlich sein. Kann natürlich sein. Auf jeden Fall. Ich fände es doch echt wirklich interessant, wenn der Baum wirklich einfach nur so eine Art Quell. Weil mir fällt gerade noch ein, was ist, wenn der Kristall in letzter Zeit schon diese Schwankungen hatte? Das wissen wir ja leider gerade eben noch nicht, weil die Kampagne halt noch nicht bis ins dritte Gebiet führt.
Ob das jetzt was Neues ist, ob das schon genau, immer so war.
Kann natürlich sein, dass die letzten Monate passiert und das sind die Hilferufe, die Anduin und Thrall so mitbekommen. Dieses Bum-Bum. Ne, dass es in diese Leere kurz übergeht und Azeroth ruft, weil die merkt, wie eben auch der White Walker sagt, genau so hat das angefangen auf Karesh. Weißt du, dass das schon mal dieses Pulsieren ist und sie merkt, oh, Dementius kommt.
Das Krasse ist ja, das lässt sich ja voll gut verbinden mit dem, was wir schon haben über The War Within. Nämlich, Aleria sagt ja, sie bekommt andere Flüstereien als Thrall und Anduin und so weiter.
Ja,
das heißt, wenn dieser Kristall die Antenne Azeroths ist, wenn der Kristall, weiß ich nicht, weiß-gelb ist, dann sendet Azeroth Richtung Thrall und Anduin. Er färbt sich dunkel und Azeroth sendet zu Aleria. Beziehungsweise, vielleicht ist das gar kein direktes Senden, aber
Der Kanal ist dann offen, sag ich mal. Der Funkkanal ist dann geöffnet, ja.
Genau, und empfangen kann man das halt nur, wenn man reinen Herzens ist, so wie Thrall und Anduin, dann empfangen die ja das Gute.
Ja.
Und Aleria hat eine Affinität zur dunklen Seite, deswegen kann sie das empfangen, wenn der Kristall dunkel ist.
Wäre insane. Wäre wirklich insane. Dann machen sie den Kristall da gar nicht so. Ja, wäre cool. Ich glaube, das ist dann aber auch das, was wir jetzt um den Baum so. Um den Baum noch abzuschließen, sagen wir es so. Glaubst du, dass die Harunir, dieses Volk, dass das eine Evolution ist?
Ich glaube, es ist eine Parallelevolution zu den Nachtelfen. Also, die haben keinerlei Verwandtschaft. Wiederholt sich die Geschichte.
Ja.
Und dabei könnten wir, also ist die Frage, wenn dieses Volk von Trollen während dieser Parallelevolution oder dieser konvergenten Evolution, wenn sie dabei erneut zu Elun beten würden, dann könnten wir den Zusammenhang vielleicht endlich begreifen, den es gibt zwischen dem Bund der Ewigkeit und Elun. Weil das ist bis heute unklar.
Völlig. Vor allem, ich finde es da aus diesem Aspekt sehr interessant, dass Talanji halt da ist, weil Wie wir schon mal drüber gesprochen haben, ihr Vater war der älteste uns bekannte Troll, den wir überhaupt kennen. Also es gibt keinen älteren Troll, den wir kennen. Und das war ihr Papi, der mit Sicherheit als Geist, wie bei Bane, wie bei Vol'jin, wie überall, ne, die kommen ja immer mal wieder, die Papis, und erzählen den Kindern, was sie so tun sollen und so. Und ich glaube, Talanji hat ein sehr falsches Bild in der Horde bei uns Spielern. Also wir haben ein sehr falsches Bild von ihr, weil sie halt diese kriegerische, diese, ne, ich hau auf den Tisch, die Einzige, die sich gegen im Rat der Horde, und auch die war die Einzige, die im Rat der Horde so ein bisschen dieses, nein Mann, ich denk nur an mein Volk war, ne, die war so die, ja, die CSU, in der Regierung.
Und ja, sie war halt in dieser unglücklichen Position, genau. Dass sie sehr jung war, dass Rache. Sie sehr gefordert wurde und dass ihr Vater gestorben ist, weil sie auch bereit war, dieses Amt anzunehmen. Und
eine Riesenflotte vor der Haustür, gegnerische.
Ja, ja.
Also
vieles. Und also auf ihr ist ja sehr viel eingeprasselt, von daher, ich glaube, sie hatte eine extrem schwierige Position.
Ja, aber
und jetzt könnte sie daraus gereift hervorgehen. Ne?
Genau, wenn sie jetzt diejenige ist, die so diese und vielleicht jetzt auch der erste Start kommt jetzt vielleicht mit der Traditionsquest-Reihe der Trolle und danach kommt sie so mit diesen, ja, bringt uns allen näher, wie sind Nachtelfen entstanden und Trolle entstanden und das vielleicht sogar mit Nacht. Chandris sehe ich da völlig. Ich sehe da völlig Chandris und sie. Das wäre sehr schön. Das wäre wirklich sehr, sehr
Warte mal, mir fällt gerade was ein. Es tut mir leid, dass ich nochmal darauf zurückkomme. Ne? Aber ich habe letztes Mal den Anfang von Chroniken Band 2 gelesen.
Ja.
Und dort steht, da kümmert sich Aggramar ja um Draenor. Und er versucht ja da mit den mit dem Grond, versucht er die Überwucherung zu besiegen und so weiter.
Ja.
Und dann haut Aggramar ja ab, bevor die Arbeit fertig ist. Und der Grund ist, dass Aggramar den Todesschrei eines Konstellars hört. Und Eretikon möchte doch die Titanen nach Azoth holen.
Ja.
Das spricht auch dafür, Konstellare nach Azoth holen und töten.
Tribunal.
Sowas in der Richtung.
Ja, sehe ich. Übrigens, wo du das gerade mit Warlords of Draenor und mit der Überlagerung sagst, mit der
Überwucherung. Ja.
Diese Viecher haben wir ja auch da unten in der Höhle. Teile davon.
Die Botani?
Ja, genau.
Die Botani sind ja Nachkommen der Überwucherung, ja.
Diesen Riesen auch, diesen, was ist das, Zentaure in Megagroß.
Genosaurus.
Ja, genau, da haben wir auch einen.
Ich weiß die ganzen Namen auch noch, wie gesagt, weil ich es jetzt kurz wieder gelesen habe.
Ja, genau, aber die sind auch da unten. Was schon sehr interessant ist, weil es überwuchert, weil
natürlich niemand
sich darüber gekümmert hat.
Weil, also die Botani, die sind ja mitgeflüchtet von Draenor, als die Magar-Orks auch geflüchtet sind.
Ja.
Und wir wussten nicht so richtig, wo sind die eigentlich hin. Und die Botani wissen von der Überwucherung. Das hat ihnen Brock Knarr oder so erzählt. Das war so ein uralter Baum, der noch quasi die Überreste von Botan war. Ich weiß, diese Lore, die ist nur wenigen bekannt. Die steht auch nur in Chronikenband 2 und sonst wird die, glaube ich, nirgendwo erklärt. Auf jeden Fall, die Botani wissen Bescheid von der Überwucherung. Und die Botani glauben auch und wollen auch wieder diesen kollektiven Natur-Pflanzengeist zurückbringen.
Mhm.
Und da ist natürlich dieses Wurzelwerk, was tief in Azoth ist und irgendwie die Herzkammer umschießt und so weiter, näher dran. Vielleicht
wissen auch, dass da Kumpel sind einfach und die wollen zu denen, weil sie wissen, oh ja, wir haben doch da auch noch welche Horken.
Ja.
Maybe. Finde ich cool.
Ich fände das auch richtig cool. Also wenn die jetzt da, das wäre eine interessante, so auch Nebenstory, dass die Botanen versuchen. Genau, das ist halt
was Nebensächliches, was du damit reinbringen kannst, ne?
Genau, die Botani, also wenn die das wirklich bringen würden, dass die Botani versuchen, die Überwucherung auf Azoth zu bringen, fände ich voll die coole Story, die so nebenbei mal erzählt werden kann.
Ja, ja, ist wie die nicht ausgespielte Brackenfell-Story, nur dass sie halt ausgespielt werden würde.
Genau.
Ja, das fände ich tatsächlich auch cool. Würde auch passen, würde ich völlig in dieses Szenario reinpassen. Wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass die Harrownir eben, um darauf zurückzukommen, das wird ein spielbares Vollwerken. Ich denke, Talanji wird sie zusammen reinbringen. Genauso wie ich auch denke, dass Kalia zusammen mit Lillian Voss die lichtgeschmiedeten neuen Untoten, aber das ist was für die nächste Folge, Lorewalker, dann zurück als spielbare Rasse bringen wird. Safe Call, das ist halt einfach schon so gut, wie es gemacht ist. Ja,
das ist dann die Lösung für die Untoten brauchen. Ja.
Aber das ist was noch kommt. Worauf ich gerade gequatscht habe, wenn wir jetzt zum letzten Thema kommen, und zwar, was ganz interessant ist, sie gehen einen ganz anderen Weg. Ich sehe dem Ganzen extremst kritisch gerade gegenüber, weil es jetzt schon das zweite Gebiet ist. Die Kampagnen sind recht kurz. Erstes Gebiet, Kampagne, hat nur noch drei Kampagnentitel, Großtitel. Wir hatten es gezählt gehabt, questtechnisch. Es sind 39 Quests gegen 96. Also 39 ist jetzt Zone 1 TWW. Und 96 hatten wir Zone 1 Dragonflight. Zone 1 Shadowlands waren ein bisschen mehr sogar. Das heißt, sie gehen extremst runter mit den Kampagnen. Aber es sieht ganz stark so aus, als ob du einmal alle Zonen durchspielst. Also du hast überall nur 3 Kapitel, also recht wenig. Du bist durch die Zone einmal sehr schnell durch. Und dann kommt noch eine Fuhre-Kampagne. Was natürlich quasi, aus narrativer Sicht sehr viele Vorteile bringen könnte. Und das fände ich dann wiederum gut, wenn es wirklich so wäre.
Es könnte sein, dass das ein Kompromiss ist zwischen denjenigen, die sehr interessiert sind am Questen und an der Lore, und diejenigen, die eigentlich immer nur raiden wollen und so weiter. Sprich, diejenigen, die schnell ins Endgame kommen wollen, die machen quasi das, die Hauptstory, und die ist super kurz, und dann sind sie fertig und können raiden gehen. Genau. Und diejenigen, die weiter interessiert sind an der Lore, die kriegen dann den Rest der Story-Quest, die sie auch so machen können.
Genau, denn wir wissen im November, also wir gehen gerade Stand jetzt, gehen wir davon aus, Mitte September wird höchstwahrscheinlich The War Within launchen. Und es sieht halt ganz danach aus, dass im November soll der erste größere Patch kommen, 11.05. Und da könnte man natürlich direkt die nächste Fuhre bringen, so wie wir damals in Dragonflight auch die Sachen gebracht haben, die hinter den Ruhmstufen ja versteckt waren, ne, diese weiteren Quests. Das wissen wir jetzt schon, mit dem nächsten Patch sind die nicht mehr hinter Ruhmstufen, also sie sind ab dem 10.27, falls das jemanden interessiert, kann man, egal welche Ruhmstufe hat, alle Quests machen, und das werden sie in Zukunft auch nicht nochmal bringen, weil wenn sie jetzt wirklich so, sagen wir mal, wir gehen einmal drumrum, kurze Kampagne, kriegen 2 Monate später direkt den nächsten dicken Schub, wo dann vielleicht diese Schachtmine repariert ist, der Naru-Kristall komplett schon korrumpiert ist, leere verfallen ist und so, wo wir dann nochmal richtig deep reingehen können, das würde das Ganze safe unterstützen. Aus narrativer Sicht enormes Potenzial dahinter. Wenn es das ist, was ich gerade noch nicht so weiß.
Naja,
das ist halt schwierig. Aber, und jetzt kommen wir eben darauf, weil das war mein Übergang in das dritte Thema. Wir hatten das dritte Thema tatsächlich schon ein bisschen angesprochen gehabt, ganz kurz. Machen wir Firma jetzt auch gar nicht mehr so krass aus. Und zwar war das dritte Thema der Wächter, wo wir darüber gesprochen haben. Dass da eben der Wächter Kellen ist, der spricht davon, dass die Irdenen schon einmal abgeschaltet worden sind. Und zwar bevor die Maschinen ausgeschaltet worden sind, spricht er davon, die Irden wurden einfach einmal deaktiviert, ne? Weil die haben sich anscheinend entschieden, nicht mehr den Edikten der Titanen zu folgen. Und daraufhin hat man gesagt, gut, alles klar, dann machen wir euch aus. Dann hat man sie anscheinend irgendwann wieder angemacht, weil man sie wohl brauchte oder so. Und dann ist die große Depression gekommen, die Titanen waren auf einmal weg, die Maschinen sind ausgeschaltet. Und jetzt haben sich wieder die Frayn oder sowas nennen die sich entwickelt, die nicht mehr den Edikten der Titanen folgen. Das sind dann so eher Natur. Die sehen tatsächlich auch so aus, als könnten die von Freya stammen. Und wir haben eine dicke Konsole, also dick ist die Konsole nicht, aber die hat halt eben eine Inschrift drauf, und die sagt halt, die sieht so aus wie auf Tür Hold oben die Konsole, ne, wo der Koranos draufgerückt hat und der Schild ging weg. Und da steht halt ganz klar drauf, wenn du hier drauf drückst, sind die Irren aus. Fertig. Also steht da literally einfach drauf so. Und das ist schon sehr höchst interessant. Also die Einirden haben schon übelst Angst davor, weil halt die den Weg verlassen haben. Und ja, das ist höchst interessant. Gerade wenn jetzt
haben so eine Art Totschalter, ne?
Ja, genau.
Boah.
Vor allem, was auch krass ist.
Das ist, es könnte aber auch ein Mittel wieder sein. Es ist ein erzählerisches Mittel, um uns nochmal deutlich zu machen, die Titanen, das sind nicht die Guten, sondern die sind halt häufig, deren Interessen gehen vielleicht häufig mit den unsrigen übereins. Die wollen halt, dass Artwort heile bleibt und so, und die mögen die Dämonen nicht und die mögen die alten Götter nicht, oder das Sinn war ganz okay. Aber das heißt nicht, dass das die Guten sind.
Nee.
Sondern sobald Dinge passieren, die denen nicht gefallen, dann vernichten die ganze Welten, die löschen ganze Völker aus, die versklaven und so weiter und so fort. Und das könnte wieder mal so ein Ding sein, wo wir uns Spielern das gezeigt wird, so nach dem Motto, guck mal, wenn die Zwerge oder Irdinnen nicht spuren, dann gibt es einen Knopf, und dieser Knopf tötet einfach alle von denen. So auf einen Schlag.
Aber dann ist ja interessant, warum Xalatas diesen Knopf nicht drückt, wenn sie vielleicht ein Konstellar ist und diesen drücken könnte. Oder sie braucht halt eine Tür oder so. Interessant ist natürlich, was passiert jetzt, wenn eine Tür jetzt dorthin kommt. Das ist natürlich höchst interessant. Was passiert, wenn ein Tür hinkommt und die Maschinen wieder anmacht und irgendeine in Massenproduktion produziert werden können? Das sind so viele interessante Sachen mit den Irdern und mit diesen Wächtern und mit diesen Maschinen und so.
Genau, da ist immer die Frage, was will Xalatas? Ist Xalatas so, ja gut, ich will jetzt einfach alle Irdenen töten? Das ist ja nicht Xalatas.
Nicht, nee.
Xalatas denkt sich so, allein dieses Wissen, das kann sie Iridikon geben. Das kann Iridikon verwenden, um damit die Titanen bloßzustellen. Und mit diesem Bloßstellen können Sachen ins Rollen gebracht werden, die auf eine lange Skala viel verheerender sind für die Titanen als ein paar Irdene auf einer Insel. Hm. Und Xalatas denkt, glaube ich, in diesen Zeiträumen von Jahrtausenden.
Ja, klar.
Die interessiert jetzt nicht dieses kleine Scharmützel auf der Insel. Ob sie das gewinnt oder nicht, das ist nicht so relevant. Diese Information oder so könnte viel relevanter sein. Das verwendet diese Information im richtigen. Hm. So will ich auch Xalatas, ehrlich gesagt, sehen. Ich will nicht die durchgeknallte Alte haben, die irgendwie...
Nee, wie Führer dann geworden. Das ist Quatsch.
Genau.
Das ist so Quatsch. Also das darf nicht passieren. Interessant ist halt auch, wir haben eine Sidequest, eine wunderschöne Sidequest. Ist so ein bisschen so Caligos Bane Sidequest mäßig. Ist auch tatsächlich von dem Dude, der die Bane-Quest geschrieben hat und der die Quest in 10.27 geschrieben hat mit Malfurion, wo wir schon mal vor 2 Folgen drüber gesprochen haben, wo Korolev ausgespielt wurde. Der Dude durfte eine Quest machen und zwar sind welche von diesen freien Irdernen. Normalerweise ist es ja so, ein Irdener geht Richtung Ende und wenn er Richtung Ende geht, wird sein Chip oben rausgenommen, der kommt ins Archiv rein, damit er mit das gesamte Wissen gespeichert werden kann, falls man irgendwann die Maschine wieder läuft und man Irdener herstellen kann. Ansonsten wird der Körper kommt weg, fertig, interessiert niemanden. Die Freien machen es ein bisschen anders, sie lassen sich verewigen, quasi so eine Art Begräbnis. Aber wir haben einen von denen, der merkt das zu spät und kurz bevor sie wohl zu ihrem Ende kommen, werden sie dement. Dann verlieren sie eben. Und deswegen ist es bei den Irdernen so wichtig, dass halt früh genug die Festplatte rausgezogen wird und ins Archiv gestoppt wird, weil sonst eben auf den letzten Tagen, Wochen dieses Wissen komplett verloren geht. Und wir begleiten eben einen Sterbenden, wie er ja dement wird. Was halt höchst problematisch werden kann in der Sache Wissensweiterreichung. Generell sind die Archive aber auch extremst interessant, weil die Wissen, also die sind heftiger als die Scheiben von Norgannon.
Meinst du?
Ja.
Wieso?
Weil das Wissen seit dem ersten Zwerg dort drin ist. Seit dem ersten irdenen Zwerg ist das Wissen dort drin gespeichert. Alles, was die irdenen wissen und was sie über im Lauf der tausenden Jahre, seitdem es die überhaupt gibt, ist dort drin gespeichert.
Sie sind gerade nur dann nicht sollte zugänglich. Es älter sein, ja. Also, dass die Scheiben von Norgannon fangen ja an, als die Titanen weggehen. Und da gab es ja die Irdenen schon. Die haben ja schon geholfen, die Uldua und so weiter zu bauen. Beziehungsweise, die haben in den ganzen Krieg geholfen, die Titanen geschmiedet und haben ja gegen die alten Götter gekämpft.
Dazu gehören halt ja auch die Irdenen. Alles drin. Alles. Mhm. Und der Punkt ist, ich denke, das wird dann kommen noch in der Kampagne. Dagran versucht ihn natürlich gerade zu entziffern, entschlüsseln und so. Und mit Magni könnt ihr es mit Sicherheit schaffen. Höchst interessant, wenn die aufmachen, diese Archive. Boah, was könnte da alles drin sein? Also ich meine, da ist ja wirklich alles drin.
Ja. Also das wäre auch wieder so eine Quelle für Wissen, womit man die Titanen wieder auch bloßstellen kann, ne? Da ist ja auch es gibt ja die Schöpfungsmatrix über die Zwerge und die Irdenen und so.
Ja.
Und da gab es ja auch schon häufiger die Überlegungen, dass, wenn man sich das genau durchliest, was im Uldaman über die Schöpfungsmatrix steht oder gesagt wird, dann klingt das auch so ein bisschen so, dass das wieder etwas ist, was die Titanen übernommen haben und gar nicht unbedingt selbst hervorgebracht haben.
Ja.
Vielleicht ist das quasi noch so ein, vielleicht steckt da Information drin, Wissen drin, wo drin festgeschrieben steht.
Was Odin niemals wollen würde, dass wir es wissen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. höchst interessant, ja. Wir haben heute einen strammen Zeitplan. Ich würde sagen, wir kommen langsam Richtung Finale. Denkst du, oder wohin denkst du, wird The War Within gehen? Erste Patch-Bereich mäßig. Wohin wird es gehen? Gerade mit dem, was wir jetzt wissen, so, was ja wirklich sehr viele offene Enden schon wird. Also dieses typische Chris Metzen ist gerade da, muss man sagen. Na, dieses typische, wir stehen gerade irgendwo und es kann in alles gehen. Was denkst du, ist das Wahrscheinlichste?
Das Wahrscheinlichste ist, glaube ich, dass es sich schon um Himmelsturz. Mhm. Und na gut, mein Wunsch wäre, dass Zalatas gewinnt.
Ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle.
Also zumindest jetzt. Mhm. Und dass wir quasi, dass wir könnten diesen Effekt haben, okay, Zalatas gewinnt was auch immer mit den Nerubern. Sie nimmt sich den Kristall, steigt da ein in das Raumschiff, es hebt ab und fliegt erstmal weg. So. Und während das passiert, Schäden dort noch angerichtet, irgendwie die Höhlen brechen auf, die Botani erscheinen, die Goblins sind da, dass irgendwie Sachen passieren, weshalb wir da noch nicht weg können. Wir müssen noch Sachen in Ordnung bringen. Mhm. Und das begleitet uns dann erstmal in dem nächsten Content-Patch.
Mhm. Könnte. Ja, es ist interessant. Ich kann mir das vorstellen tatsächlich, deswegen könnte dieser Ozean in Hallsturz auch so gottverdammt groß sein und hinter einer Wall sein, weil wenn der da oben, ich habe ja schon das die Decke quasi gefunden von diesem Splitter, der ist ja knapp unter der Wasseroberfläche neben der Insel, also das sind 2 Meter Wasser und dann kommt dieser Deckel quasi. Sprich, wenn da ein Loch sein würde, würde da halt ein Wasserfall nach unten gehen, der jetzt nicht weiter schlimm wäre. Weil da eben unten eh ein riesengroßer Ozean ist. Das wäre nicht schlimm. Das würde nicht die Höhle überfluten oder so. Mhm. Das sieht schon sehr danach aus. Ja, könnte cool sein. Ja, gut. Ich würde sagen, dann lassen wir es dabei. Noch eine kleine Information am Rande, weil ich denke, gerade die Lorewalker-Zuhörer könnte das wirklich sehr interessieren. Für die, die warten, dass eine deutsche Fassung von Exploring Azeroth kommt, sie kommt nicht. Panini wird keine deutsche Übersetzung für Exploring Isles and Dingsbums, also das rund um die Hochzeit von Lord Remateron und Talisra, also diese Exploring-Ausgabe und die Exploring Pandaria-Ausgabe. Die beiden werden nicht im Deutschen kommen. Da waren die ersten Auflagen einfach zu low. Panini macht die Übersetzung nicht. Und das war's. Alle anderen bleiben aber. Also an die nächsten Chroniken werden definitiv übersetzt. Auch was da sonst an Bücher kommt, werden übersetzt. Die werden wahrscheinlich auch weiterhin genauso grausam übersetzt werden. Aber diese 2 kommen nicht. Einfach nur, damit ihr da Bescheid wisst. Falls ihr darauf wartet und euch deswegen noch keine englische gekauft habt, kauft euch die englische. Deutsche wird's nicht geben.
Voll traurig. Also.
Ja, voll. Aber gut, ich meine, wie gesagt, über die Qualität ist seit, ich glaube, 2 Jahrzehnten einfach ein Meme. Ne? Das brauchen wir nicht drüber reden. Klar, dass dann irgendwann nicht mehr alle unbedingt das kaufen. Kann ich verstehen. Und dann gerade noch so eine Nebenbuchreihe, die ja nicht mehr ein richtiger Roman ist. Das verstehe ich dann schon. Ja.
Naja, die ja schon im Englischen immer mal wieder kleine Fehler hat. Jetzt nicht so. Aus meiner Sicht war es nie was Dramatisches, aber.
Ja, oder auch mal eine Kontroverse dabei hatte.
Ne? Naja.
Da war ja einiges. Gut, dann an der Stelle vielen lieben Dank an dich. Ich gucke weiter in die Alpha rein, wie viel wir finden können. Und ich glaube, es wird einfach spannend von jeder Woche zu jeder Woche weiter.
Ich hoffe es. Also gerade frage ich mich so, wow, wenn das kann nicht in dem Tempo weitergehen.
Ja, nee, also, das stimmt. Das ist
schon sehr viel.
Das ist schon sehr, sehr viel, ja. Alles klar, dann danke fürs Zusehen, Zuhören, Zuschauen. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Tschüssikowski.
Bis denn. Ciao.